Mein Name ist Urmila Goel.
Den Nachnamen sage ich immer ganz gerne einmal an, damit der auch so ausgesprochen wird, wie ich ihn gerne ausgesprochen habe, mit Goel in zwei Silben. Ansonsten duze ich, insofern verschwindet er wieder. Ich hoffe, dass der Beamer etwas stabiler irgendwann wird. Vortrag heute zu Rassismus und Heteronormativität. Ich glaube, damit ist er vor allem hier in Tübingen angekündigt worden. Und den Titel, den ich sonst noch gewählt habe, ist Kopftücher, Homophobie und deutsche Leitkultur. Und dazu werde ich gleich auch noch mehr sagen. Erst aber ein paar Worte zu mir selber. Ich bezeichne mich als freie Wissenschaftlerin und Trainerin. Also ich mache Verschiedenes im wissenschaftlichen Bereich und auch im Bereich Trainings. Und der Beamer macht sein eigenes Leben dabei noch. Und die Themenbereiche, die ich bearbeite dabei, sind Fragen von Migration, Rassismus, Heteronormativität und den Verflechtungen von verschiedenen Machtverhältnissen. Damit will es man mit der Vorstellung schon belassen. Wer sich mehr interessiert dafür, was ich sonst noch so tue, kann auf meine Webseite gehen, urmila.de, und darüber auch auf meinen Blog, wo ich so zu Rassismen im Alltag schreibe, der heißt Andersdeutsch. Das erstmal nur zu mir. Generell werde ich den Vortrag, also ich trage nicht gerne einfach nur so frontal vor, wobei das natürlich hier total frontal ist, sondern möchte schon beim Vortrag auch gerne auf Fragen eingehen. Also meldet euch zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas für euch unklar ist oder so. Wenn das eine Frage ist, die nicht so gut passt, weil ich sie später noch beantworten werde, werde ich das schon sagen. Aber meldet euch zwischendurch einfach. Zum Aufbau des Vortrags. Ich will loslegen. Erstmal, indem ich das sage, warum habe ich diesen Titel gewählt? Kopftücher, Homophobie und deutsche Leitkultur. Wieso diese drei Schlagworte? Dann will ich zu einer Begriffsklärung gehen. Und erstmal sagen, was ich unter dem Begriff Heteronormativität verstehe und was ich unter dem Begriff Rassismus verstehe, weil ich das Gefühl habe, dass sehr Verschiedenes unter den beiden Begriffen verstanden wird. Und viele Diskussionen darunter leiden, dass nicht ein gleiches Verständnis von den Begriffen da ist. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, erstmal eine Grundlage auch zu legen. Ihr müsst die Definition, die ich gebe, nicht teilen, aber wenn ihr wisst, mit welchen Begriffen ich arbeite, könnt ihr viel besser auf mich Bezug nehmen und dann sehen, wo unterscheiden sich eure Begriffe. Und ich halte es für ganz wichtig, gerade für rassismuskritische Arbeit, einen klaren Begriff davon zu haben, was man unter Rassismus versteht. Da werde ich auch viel mehr zu sagen als zur Heteronormativität. Da bleibe ich knapper und hoffe, dass da könnte man auch viel mehr in die Tiefe gehen, aber mein Schwerpunkt liegt heute da eher auf Rassismus. Nach den Begriffsklärungen will ich dann gehen zu der tatsächlichen Verflechtung von Rassismus und Heteronormativität, um dann am Ende noch auf Herausforderungen einzugehen, wenn man die beiden in der Verflechtung betrachten will. Der Vortrag ist so erstmal relativ theoretisch aufgebaut, und zwar aus dem Grund, nicht weil ich meine, ich möchte gerne mit Wissenschaftlichkeit und schweren Begriffen oder sowas mich profilieren, sondern weil ich eine Analyseperspektive anbieten will. Und ich glaube, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass es total wichtig ist, zu wissen, wovon ich rede, wenn ich auch politische Arbeit mache. Und dass aus dem Verständnis von Theorie politische Aktionen kommen kann. Und deswegen habe ich bei dem Vortrag relativ viel Theoretisches da drin, und ich hoffe aber, das ist durchaus zugänglich und kann dann Beispiele auch nach Bedarf dazu bringen, je nachdem, wo etwas vertieft werden muss. Vom Plan her ungefähr eine Stunde der Vortrag. Das hängt aber davon ab, wie viele Fragen ihr habt zwischendurch. Also Fragen danach gerne auch, aber das kann auch vorher schon länger werden, weil bei jedem Teil ich gerne auf Fragen eingehe. Sind, bevor ich jetzt inhaltlich zum Titel gehe, schon irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Bin ich verständlich bis nach hinten und so? Erstmal alles okay? Je weiter ihr weg sitzt von mir, desto weniger kann ich euch sehen. Insofern müsstet ihr, wenn ich euch übersehe, wenn ihr was fragen wollt, euch deutlich sichtbar bemerkbar machen. Gut, Kopftücher ist der erste Teil meines Titels. Und warum Kopftücher? Weil das gerade ein Thema ist, das besonders in den Medien ist, weil ganz viel darüber diskutiert wird, weil das auch ein Thema ist, das unter Feministinnen ein großes Thema ist. Also das, wo auf einmal Leute, die eigentlich als Linker, als feministisch, was immer gesehen werden, in den rassistischen Diskurs mitfahren. Und deswegen, was ich hier heute Abend machen will, ist nicht über andere zu reden, die irgendwie rassistisch oder sonst was sind, sondern über uns hier in diesem Raum zu reden, die wir auch alle rassistisch sind. Also deswegen versuche ich auch Beispiele zu bringen, die relativ hoffentlich nah an uns dran sind, an den eigenen Bildern, weil ich, das ist immer einfach, den Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die sind total rassistisch und böse und die sind die Guten in Abgrenzung, aber ich glaube, weil Rassismus für mich ein Machtverhältnis ist, dass die ganze Gesellschaft strukturiert ist, ist es so wichtig, dass wir uns selber in unserer Verstricktheit verstehen. Und nur dann können wir nämlich auch agieren. Und deswegen so Beispiele, Alice Schwarzer ist jetzt relativ weit weg von diesem Raum, das glaube ich, vermute ich schon. Aber so die Frage, wie stehe ich zum Kopftuch, was für Bilder habe ich damit, da vermute ich, dass es hier im Raum schon auch einige gibt, die damit nicht ganz so einfach umgehen können. Deswegen erstmal Thema Kopftuch. Alice Schwarzer habe ich jetzt rausgezogen, weil das so im Mainstream die Vertreterin von Feminismus ist. Aber andere Beispiele, die sich nehmen lassen könnten, wer die Taz liest, kennt vielleicht die Kolumne von Kypra Gümüşsay, die das Tuch heißt. Das heißt, Kypra schreibt regelmäßig über das Tuch, das Kopftuch, weil sie selber Kopftuchtragende Frau ist. Und in ihren Kolumnen geht es immer irgendwie darum, was das mit den Leuten, mit denen sie zu tun hat, ausmacht, dass sie das Tuch trägt. Und heute heißt das Ich rede Seifenblasen. Und da geht es darum, dass egal was sie sagt, die Leute hören immer das, was sie meinen, was eine kopftuchtragende Frau sagt. Das hat nicht viel mit dem zu tun, was sie selber sagt, sondern das hat viel mehr mit dem zu tun, was andere Leute denken. Das wäre das eine Motiv, also der Unterstellung, darum geht es auch in diesem der Kolumne, dass sie Islamistin ist oder die Unterstellung homophob zu sein oder sowas. Da kommen wir gleich in der nächsten Folie hin. Andererseits ist es aber auch ein gern gesehenes exotisches Bild. Kypra Gümüşsay war zum Beispiel bei der Republika, das ist so eine Bloggerkonferenz, jetzt vor ein paar Monaten in Berlin, und war wahrscheinlich eine von zwei oder so kopftuchtragende Frauen bei diesem Konferenz von jungen, hippen Bloggerinnen. Und wurde extrem viel fotografiert, weil das war irgendwie cool, diese Frau am Computer zu haben. Und sie hat sich beschwert und gesagt, wenn ihr Bilder von der Republika haben wollt, dann nehmt die Nerds, die am Computer sitzen, weil das sind die Leute, die hier sind. Und nehmt nicht mich, wo ihr euch einfach so ein exotisches Label holen wollt, zeigen wollt, wie offen ihr seid. Also das ist so die andere Aspekt, also eine Überbetonung von und eine Aneignung von den anderen. Das zum Kopftuch. Dann Homophobie. Homophobie ist das nächste, was in dem Kontext insbesondere antimuslimischer Rassismus und was ich unter antimuslimischer Rassismus verstehe, kommt noch später, immer wieder auftaucht, ist der Vorwurf der Homophobie. Und dafür habe ich einen Teil aus dem Muslimtest, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber hier immerhin ein baden-württembergischer, da ging es um die. Der Ziel der Landesregierung war ja explizit nur für Muslime einen Test einzuführen, wenn sie sich einbürgern lassen wollten. Und in diesem Test stand drin zum Beispiel die Frage, stellen Sie sich vor, Ihr volljähriger Sohn kommt zu Ihnen und erklärt, er sei homosexuell und möchte gerne mit einem anderen Mann zusammenleben. Wie reagieren Sie? Oder in Deutschland haben sich verschiedene Politiker öffentlich als homosexuell bekannt. Was halten Sie davon, dass in Deutschland Homosexuelle öffentliche Ämter bekleiden? Das sind Fragen gewesen, die beantwortet werden sollten, um eingebürgert zu werden. Ziel dabei, also klare Unterstellung, die Muslime sind heteronormativ, die werden das nicht wollen und dann kann man sie auf der Basis ausgrenzen aus der deutschen Staatsbürgerschaft, weil was unten noch steht, man darf nicht lügen. Also wenn man dann doch, wenn man sagt, nee, ist kein Problem, wenn mein Sohn homosexuell ist und nachher kommt es raus, dass man homophob ist, könnte man seine Staatsbürgerschaft auch wieder verlieren können. Also hier, Zuschreibung, die Muslime sind homophob, und, aber um in Deutschland dazugehören zu können, muss man homofreundlich sein. Weil so ist die deutsche Gesellschaft ja, und damit kommen wir zur deutschen Leitkultur. Und zwar, das ist parallel zu dem Muslimtest, war der Wahlkampf zwischen Oettinger und Schawan, wer denn hier Ministerpräsidentin, Kandidatin werden würde. Und Schawan musste sich dagegen verwehren, gegen Gerüchte, dass sie lesbisch sei. Und sie sagte, hier unter dem Bild steht, das ist schäbig absurd, das ist Rufmord. Und das ist dann der Teil der deutschen Leitkultur. A, dass Frauen wenig Chancen haben auf Spitzenämter. Ich meine, sie ist immerhin Ministerin dann geworden, aber eben nicht Ministerpräsidentin hier. Und dass Homosexualität ein Problem ist. Wenn die Leute von der CDU den Einbürgerungstest hätten durchgehen müssen, wären sie natürlich rausgeflogen. Also zumindest, wenn die gleichen Kriterien angelegt worden wären wie für die Muslime. Und das einfach nur so als Gleichzeitigkeit. Also weil das war wirklich zur gleichen Zeit der Muslimtest und diese Diskussion. Die Muslime sollen homofreundlich sein. Wir dürfen den Vorwurf oder was immer, das Gerücht lesbisch sein, als Rufmord bezeichnen.
Also da muss man auch nicht drin stecken, dass die Schawan das für schlimm hält, dass sie Homosexualität für schlimm hält, sondern das ist ja wahrscheinlich tatsächlich so, dass die Leute das als negatives Merkmal erachten. Und das daher halt auf eine Realität verweist, die das wirklich Rufmord ist, was auch noch nicht heißt, dass sie es gut finden muss, dass die Realität so ist.
Wenn sie sich gegen Homophobie wenden würde, dann müsste sie sagen, das tut nichts zur Sache, ob ich es bin oder nicht. Aber ihr versucht mich jemand damit rauszunehmen, und warum will sich jemand rausnehmen? Wenn sie aber einfach auf den Ding geht, das ist Rufmord, unterstützt sie das, dass der Vorwurf, lesbisch zu sein, ein Vorwurf ist. Also sie hat sich, soweit ich mich an die Berichterstattung erinnere, nirgendwo verwehrt und gesagt, das geht euch nichts an, oder ich einfach nur gesagt, ich bin hetero oder so, sondern sie hat den Diskurs mit dem, dass sie sagt, das ist Rufmord, unterstützt sie den Diskurs, den homophoben Diskurs. Also was genau für sie dahinter steckt, das ist ja nochmal was anderes. Also wenn es um öffentliche Diskurse und um Bilder und die Wirkmächtigkeit geht, ist es ja relativ egal, was sie dabei wollte. Aber dass sie mit diesem auffahren muss, dass es Rufmord, zeigt, wie homophob diese Gesellschaft ist. Und dass es eben so verhandelt werden kann. Also jetzt so die Kopftuch, Homophobie, die Themen habe ich ausgewählt, weil das aktuelle Themen sind. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, das ist ein paar Jahre her, aber es lässt sich natürlich genauso wieder aufrufen. Jetzt zur Frauenfußball-WM gab es auch diverses so zur Homophobie. Gerne wird in den Medien darüber geschrieben, dass die nigerianische Fußballtrainerin extrem homophobe Äußerungen gesagt hat. Ein bisschen weniger wird darüber berichtet, dass in Mönchengladbach war es, glaube ich, dass transparent Fußball ist alles, auch lesbisch, nicht aufgehängt werden durfte. Das ist an der Pforte konfisziert worden. Also das ist Gleichzeitigkeit von Homophobie auf verschiedenen Ebenen. Also die nigerianische Trainerin, die hat, soweit ich das verfolge, üble Sachen gesagt, aber es ist eben nicht nur die nigerianische Trainerin, wo das läuft. So. Und das jetzt nochmal, weil das aktuelle Themen sind, nochmal zu dem, was ich als Vortragsthema, nachdem ich die Anfrage hatte, Heteronormativität und Rassismus dazu was zu machen, wo ich so fokussieren will, das ist ein wesentlicher Text, den es auch als Ausschreibungstext gab, den will ich aber auch nochmal vorstellen, um einfach zu sagen, was mein Fokus jetzt gerade ist und weshalb ich das mache, was ich mache heute. Das Spannende, was ich finde, ist, dass wir ungewohnte Koalitionen finden können oder Koalitionen, die erstmal nicht naheliegend wären, dass Feministinnen und schwul-lesbische Aktivistinnen auf einmal sich verbünden mit Konservativen und von denen sie sich sonst ganz klar abgrenzen, also das ist ja sonst immer das Böse, aber auf einmal geht es zusammen mit dem gemeinsamen Feindbild, insbesondere Musliminnen. Also das Rassismus ist mehr als antimuslimischer Rassismus, aber gerade ist der antimuslimische Rassismus relativ dominant. Dazu auch nachher noch mehr. Also Alice Schwarzer kann sich auf einmal mit der Bild-Zeitung verbünden, wenn es gegen die Muslime geht. Etwas, was sie vor 20 Jahren oder so nie gemacht hätte, weil die Bild-Zeitung das böse Cash See war. Der LSVD, der Lesben- und Schwulverband Deutschlands, unterstützt, also der, zumindest der Berliner Sektion hat den Muslimtest unterstützt und hat gesagt, das ist total gut und richtig, den muss man so haben. Also es sind so Koalitionen, die erstmal auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Denen, die als Musliminnen kategorisiert werden, wird kollektiv unterstellt, also allen zusammen, dass sie Frauenrechte missachten und homophob sind. Also deswegen, wenn Kypra mit ihrem Tuch durch die Gegend geht, dann ist klar, dass sie für die Diskriminierung von Frauen ist und dass sie homophob ist. Da muss man nur auf ihr Tuch zu gucken, das weiß man dann schon. Und dass sie so sind, wird als Rechtfertigung genutzt, um sie zu kontrollieren, zu disziplinieren und aus der Gesellschaft zu verweisen. Also auch real richtig zu deportieren. Von dem Vortrag will ich mir mal genauer angucken, wie Rassismus und Heteronormativität, wie antimuslimischer Rassismus und Heteronormativität sich gegenseitig bedingen und auch gegeneinander ausgespielt werden können. Also das einfach so an diesen Koalitionen zu gucken, was passiert da, wieso können auf einmal Leute, die in dieser Gesellschaft ausgegrenzt werden und sonst gegen die Ausgrenzung ankämpfen, wie zum Beispiel Lesben und Schwule, LSVD, mit dem Mainstream zusammen sich gegen andere Ausgegrenzte verbünden. Was passiert da? Warum läuft das so? Das ist so das, was mich motiviert bei dem Vortrag. Und der Fokus auf antimuslimischen Rassismus kommt daher, dass der gerade relativ präsent ist. Aber es soll nur beispielhaft sein. Das kann auch für alle möglichen anderen Rassismen, und da werde ich noch zu sagen, was für andere Rassismen das sein könnten, auch durchgespielt werden. Also das ist was, was nicht nur für antimuslimischen Rassismus entscheidend ist. Ja?
Also eine Frage zum Rassismusbegriff.
Komm.
Weil ich weiß, dass der ja ziemlich weit gefasst wird, aber eigentlich schade ist, dass ein spezifisches Phänomen
ich mache jetzt eine Folie zur Heteronormativität und dann mache ich drei Folien oder so, das ist mein Rassismusbegriff. Können wir die Frage zurückstellen? Weil dann kann ich erstmal sagen, was ich darunter verstehe und dann können wir eine fundiertere Diskussion darüber machen. Sonst noch was vorneweg, bevor ich zu der Begriffsklärung jetzt gehe? Dann erstmal Heteronormativität, weil der Begriff, ich vermute, dass er hier erstmal generell bekannter ist, hängt ja hier auch sonst an der Wand, aber es wird, soweit ich das sehe, da auch Verschiedenes drunter verstanden und deswegen erstmal so, wie ich ihn verstehe oder so, wie ich ihn benutze. Und dabei geht es um die beiden Punkte für mich, Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität. Also nicht nur um Heterosexualität, sondern auch um die Zweigeschlechtlichkeit. Und da basiere ich bald drauf, auf so Judith Butlers Arbeiten, die sagt, dass die Gesellschaft dadurch strukturiert ist, dass Geschlecht dadurch gemacht wird, dass wir verstehen, was Geschlecht ist, dadurch, dass es drei Dinge gibt, die übereinstimmen müssen. Und zwar sind das einmal, dass wir Sex, also das englische Sex haben, was eher so der Körper ist, die zusammen mit Gender, dem Verhalten und zusammen mit dem Begehren der Sexualität, dass diese drei Punkte zusammenkommen müssen und übereinstimmen müssen, damit wir Geschlecht verstehen können. Und zwar machen wir Geschlecht ständig. Wir gestalten unseren Körper so, dass er dem uns zugeschriebenen Geschlecht entsprechen soll. Insofern muss ich meine Barthaare immer mal wieder entfernen, weil Frauen keine Barthaare haben. Das heißt, den Körper so gestalten. Oder ich muss als Frau bestimmte Körperteile trainieren, dafür andere nicht. Als Mann muss ich den Bizeps herausarbeiten oder sowas. Also den Körper so gestalten, dass er der männliche oder der weibliche Körper ist. Dass die Zweigeschlechtlichkeit auf der Ebene gewährleistet wird. Das ist das Körperliche. Das andere beim Verhalten muss ich wissen, was sind die mir zugewiesenen Verhaltensnormen. nicht so laut sprechen als Frau, ein bisschen zurückhaltend sein, sonst was, und ein komplementäres Verhältnis zu Männern zu zeigen, weil das Begehren wiederum auf Heterosexualität ausgelegt ist. Und Sex, Gender, Desire, Sex, Gender, Begehren sind so, dass sie zusammengehören, die körperliche Zweigeschlechtlichkeit, die Verhaltenszweigeschlechtlichkeit und die Zweigeschlechtlichkeit im Begehren, und wir alle damit ständig beteiligt sind, uns in dieser Normativität zu bewegen und damit umzugehen. Also wir können natürlich auch uns dagegen wenden, aber wir müssen uns mit den Bildern, die da sind, beschäftigen. Und also wenn ich von Heteronormativität spreche, meine ich dieses ganze System. Also nicht nur die normative Heterosexualität, sondern die Normierung von Körper, Verhalten, Sexualität. Ohne dass es dabei ein Original gibt. Also dass wir alle versuchen, die richtige Frau, der richtige Mann sind, also wir brauchen wahrscheinlich versuchen das weniger Leute, sondern hier gibt es wahrscheinlich mehr widerständiges Verhalten, aber trotzdem arbeiten wir uns an dem ab, was als Frau oder als Mann Bilder da sind. Und es ist aber immer, dass das Scheitern ist programmiert, weil es das Original gar nicht gibt. Und das Letzte, was ich dazu noch dazu sagen will, ist, dass die heteronormative Ordnung grundsätzlich eben daraus besteht, Sex, Gender, Desire zu regulieren, dass aber wie genau das gemacht wird, eine kontextspezifische ist. Das heißt, das ist heute anders, als es vor 50 Jahren war, das ist hier anders, als es in anderen Ländern ist, Heteronormativitäten sind an verschiedenen Orten verschieden ausgestaltet, sind aber trotzdem alles Normativitäten. Und an einem Beispiel das klar zu machen, im Bereich von Begehr und Sexualität, heteronormative Ordnung in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, mehr oder weniger, monogame Liebesbeziehung, natürlich heterosexuell, und die Liebesehe, das als normatives. Wir haben einen anderen Kontext, den ich ein bisschen kenne, die indische Gesellschaft, wo es auch um eine monogame, dauerhafte heterosexuelle Beziehung geht, aber die Normativität die arrangierte Ehe ist. Und für mich ist arrangierte Ehe jetzt nicht repressiver als Liebesehe, sondern es sind beides normative Systeme, die verlangen von allen Menschen verlangen, irgendwo reinzupassen. Das heißt, wenn es darum geht, eine Aushandlung zwischen Liebesehe und arrangierte Ehe, geht es nicht nur um das Gute und das Schlechte, sondern es geht eigentlich um zwei verschiedene heteronormative Systeme. Macht das irgendwie Sinn? Könnt ihr... wenn ich irgendwie an euch vorbeirede, dann hoffe ich, dass ihr mir das sagt. Kann ich damit Heteronormativität schon erstmal abhaken als Begriffsklärung oder sind da irgendwelche Nachfragen? Weil zum Rassismusbegriff gab es ja schon die erste und damit sicher gleich noch mehr. Gut. Rassismus, jetzt sind mehrere Folien dazu, was ich darunter verstehe. Und das Wichtige dabei vorneweg, gerade auch in linken Diskursen, es gibt sehr unterschiedliche Rassismusbegriffe und es gibt auch sehr ähnliche Rassismusbegriffe, die trotzdem immer noch in einigen Punkten sehr unterschiedlich sind. Deswegen ist es sehr wichtig, sich genau anzugucken, was verstehe ich jeweils unter Rassismus, weil nur dann kann ich auch Rassismus kritisch arbeiten, wenn ich weiß, was ich eigentlich bekämpfe. Meiner, der mit dem ich arbeite, der kommt aus der kritischen Rassismusforschung, aber es ist eben nur einer von verschiedenen. Da geht es primär darum, dass Rassismus Zugang zu Ressourcen und Rechten regelt und das auf der Basis dessen wir und die anderen. Wir, die wir einen besseren Zugang zu Ressourcen und Rechten haben sollen und die anderen, die, damit wir das weiter haben, damit da relativ zum Teil von ausgeschlossen werden zumindest. Auch beim Rassismus gilt für mich, dass das ein kontextspezifischer ist. Es gibt zwar so, ich meine Definition gleich bringen, und die ist universeller, aber wie es genau ausformuliert ist, das muss man sich im Kontext angucken. Und zwar wieder, wie bei Heteronormativität in der Zeit, Rassismus heute ist ein anderer als in 50 Jahren, Ort, Rassismen sind unterschiedlich an verschiedenen Orten und auch was, wie wird die Unterscheidung zwischen wir und den anderen gemacht. Die kann unterschiedlich sein. Und einfach so ein paar Beispiele von Rassismen, die ich als alle als Rassismus sehe, aber als verschiedene Ausformungen von Rassismus sind kolonialer Rassismus, also das ist der Rassismus, der sich auf die Versklavung vor allem auch von Menschen bezieht und auf die Folgen bis heute. Dann antimuslimischer Rassismus, antislawischer Rassismus, das ist der Rassismus, der die im Osten als andere definiert, Antiziganismus, der Roma und Sinti marginalisiert, Antisemitismus ist für mich auch eine Form von Rassismus und es gibt noch eine ganze Reihe andere. Und all diese Rassismen haben jeweils spezifische Eigenschaften, die dann auch über die allgemeine Definition rausgehen, aber sie, ich fasse sie alle unter den Begriff Rassismus, weil sie die gleiche Grundstruktur haben, die in der nächsten Folie kommen wird. Und das Wesentliche bei dem Rassismusbegriff, mit dem ich arbeite, ist, dass es um den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft geht und nicht um das an den Rändern, sondern darum, das, was allgemein gesellschaftlich legitimiert und von allen eigentlich geteilt wird und das sagt, das ist okay so. Und das erstmal als Vorrede vor der Definition. Gibt es dazu Nachfragen?
Gut.
Dann arbeite ich mit einer Definition von Paul Natcherell, Pädagoge zur Zeit an der Universität Innsbruck. Und der beschreibt vier Kennzeichen von Rassismus, die zusammenkommen müssen, um in diesem Sinne von Rassismus zu sprechen. Das erste, also die müssen alle gleichzeitig da sein. Und es ist jetzt auch nicht eine lineare Folge, dass erst das kommt, dann kommt das nächste, sondern die sind miteinander verflochten. Aber das erste Kennzeichen ist, dass es eine Unterscheidungspraxis gibt, die man auch Rassifizierung nennen kann. Und zwar werden Menschen auf Basis bestimmter Merkmale unterschieden. Und zwar Merkmale, die sowohl Merkmale des Aussehens sein können, wie soziale Merkmale, die man nicht ansieht, aber die sonst irgendwie mit der Person verbunden sind. Und so eine Unterscheidung, Menschen auf aufgrund von bestimmten Merkmalen zu unterscheiden, ist ja das gleiche in der Heteronormativität. Auch Männer und Frauen werden aufgrund von bestimmten Merkmalen, die sowohl mit Aussehen wie mit sozialen Dingen zu tun haben, unterschieden. Und was ist jetzt das Spezifische beim Rassismus, ist, dass die Merkmale in Verbindung gebracht werden mit nationethnokultureller Zugehörigkeit. Nationethnokulturelle Zugehörigkeit ist ein Kunstwort von Natcherell, mit dem er auf diese unklaren, wabernden Konzepte Nation, Ethnie, Kultur verweist. Und es geht irgendwie darum, wer gehört zu uns, zu diesem geografischen Raum, zu dieser Nation, zu Ethnie, Kultur, wie auch immer, und wer nicht. Und das wird an bestimmten Merkmalen festgemacht. Also das ist der Prozess der Rassifizierung. Ich nehme irgendwelche Merkmale raus, die können Aussehen sein, aber die können auch so Sachen sein wie der Name. Also bei mir ist es zum Beispiel nicht so sehr das Aussehen, was mich rassifiziert, aber mein Name ist schon so ein Indikator, der dazu führt, dass man mich als andere sehen kann, oder es ist das Wissen über die Migrationsgeschichte meines Vaters. Also das sind alles soziale Merkmale. Das zweite Kennzeichen ist, dass die als andere definiert werden in diesem ersten Prozess, homogenisiert und kollektiviert werden. Also die sind alle die gleichen, wir sind individuell und unterschiedlich und die anderen sind alle die gleichen und agieren auch als Kollektiv. Das dritte ist, dass es eine Hierarchisierung gibt mit einer Abwertung der anderen und einer gleichzeitigen Bestätigung des eigenen als überlegen. Wir sind mehr wert als die anderen. Soweit zu einer Rassifizierungspraxis und das Ganze wird aber erst dann zum Rassismus, wenn es die Macht gibt, diese Ausgrenzungspraxis gesellschaftlich durchzusetzen. Wenn es gesellschaftlich legitimiert ist. Als gerechtfertigte Normalität und es keine individuelle Absicht braucht, rassistisch zu sein. Das heißt, wenn wir in der Gesellschaft gemeinsam agieren und das Normale tun, das ist der Rassismusbegriff, mit dem ich arbeite. Ich seh das? Also, wir haben eine Unterscheidungspraxis mit einer Kollektivierung und einer Hierarchisierung und das Ganze in einer Gesellschaft, wo durch Wissenschaft, durch Medien, durch Institutionen, durch das Ausländergesetz, durch was immer, es klar ist, dass die Unterscheidungspraxis eine legitime ist und wir alle daran beteiligt sind, Rassismus zu reproduzieren, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt zur Verbindung. Rassismus und Heteronormativität. Auch hier erstmal wieder Theorie, auch Theorie ist ja auch umkämpft, aber ich denke, es ist einfach wichtig, das nochmal genauer anzugucken. Es gibt diesen Begriff Intersektionalität, Verflechtung von verschiedenen Machtverhältnissen, es gibt auch verschiedene Diskussionen darum, ich lasse jetzt einfach mal stehen. Es geht darum, dass verschiedene Machtverhältnisse, so wie Rassismus und Heteronormativität, aber man könnte jetzt auch noch Ableism, was um Behinderungen geht, oder diverse andere dazu nehmen, miteinander verwoben sind und sich gegenseitig bedingen. Also nicht nebeneinander einfach nur stehen, sondern sich gegenseitig auch gestalten und zusammen wirken. Und auch, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, so diese Ausschlüsse, die da passieren, die komischen Koalitionen, dass sie gegeneinander ausgespielt werden können, auch die verschiedenen Machtverhältnisse. Das ist jetzt nicht keine zentrale Aussage von Intersektionalität, das ist jetzt mehr das mein politisches Dazufühlen. Also das erstmal so als Grundlage für Theorie. Und jetzt anzugucken, wie sind Rassismus und Heteronormativität verflochten. Und dazu ein paar verschiedene Beispiele. Das eine ist der gegenderte Rassismus. Dass Rassismus mit Gender, irgendwie gegendert wird, dass Gender rassifiziert wird. Und ein Zentrales dabei ist, dass rassistische Zuschreibungen für Frauen und Männer, also da bleibe ich jetzt erstmal der Zweigeschlechtlichkeit, weil das ja das Normative ist, die dabei funktioniert, unterschiedlich klassifiziert werden. Und jeweils spezifische Bilder für die anderen Frauen und die anderen Männer da sind. Und dafür jetzt einfach ein paar Beispiele. Das sind alles Rassismen, die ich jetzt reproduziere, die ich jetzt hinschreibe. Also nicht das, was ich selber denke, aber das sind so Bilder, die da sind. Und das dazu gehört die unterdrückte Kopftuchfrau, das ist ein rassistisches Bild über die muslimische Frau, also die konstruierte muslimische Frau. Dann haben wir die Macho-Unterschichtenmänner, das ist so ein Bild, was für muslimische Männer gerade sehr stark dominiert. Dann gibt es auch so Bilder wie feminine asiatische Männer, das auch in der schwulen Community gerne genommen wird, dass asiatischen Männern bestimmtes zugeschrieben wird. Und dann ist auch wieder die Frage, was ist ein asiatischer Mann? Die Türken gehören meistens nicht dazu, obwohl das geografisch Asien durchaus wäre. Also das sind ja alles Konstrukte, die bestimmte Bilder aufrufen. Oder aber die sexualisierte schwarze Frau, das haben wir ja gerade auch in der Affäre Dominique Strauss-Kahn. Die Frau ist eine Lügnerin, weil die hat bei der Asylantrag gelogen. Und die macht sowieso mit allen, das ist die schwarze Frau, die da sexuell, die hypersexuell ist. Und dann kann der Dominique Strauss-Kahn natürlich auch mit der was haben. Also das sind Übertreibungen, aber das ist sicher was mit drin läuft. Ich habe den Eindruck, dass gerade die Französin, die weiße Französin, die gerade auch eine Klage anstellt, anders behandelt wird als diese schwarze, unterschichtige Frau in den USA, der die Glaubwürdigkeit viel schneller entzogen wird, weil es bestimmte Bilder eben auch darüber gibt, wie schwarze Frau ist. Also das ist einmal so, wo Rassismus und Heteronormativität zusammenkommen. Es sind bestimmte Bilder für die als Frauen und Männer charakterisiert sind. Also das ist eine Zusammenkommen. Das erstmal. Und das wäre die Frage für alle selber auch nochmal zu gucken, wo habe ich das, welche Bilder habe ich. Also auch wenn ich jetzt diese ganzen Bilder an die Wand werfe, also die Worte, da gehe ich davon aus, dass bei den meisten visuelle Bilder im Kopf entstehen. Wer ist denn der asiatische Mann, der in meinem Kopf entsteht? Wer ist die schwarze Frau? Wie sehen die aus? Was für Bilder habe ich? Wie leicht kann ich welche Bilder abrufen? Welche Bilder kommen hin und welche Bilder kommen nicht hin? Also das einfach so zu gucken. Das ist eine Form der Zusammenwirkung von Rassismus und Heteronormativität. Das andere, genau, etc. Das andere ist, dass es eine sehr enge Verbindung gibt zwischen Gender und Nation, zwischen Nationenbildung und Genderbildung. Die Grundidee dabei ist, dass in der Nationenbildung, um Nationen zu gestalten, dass die aufgebaut wird auf heteronormativen Strukturen. Das heißt, dass die heteronormative Familie entscheidend ist für die Nationenbildung. Dass die Nation, so wie die heteronormative Familie, eben auch patriarchal aufgebaut ist und genderspezifische Rollen an die als Frauen und Männer Konstruierten verteilt. Und da will ich weiter eingehen auf die Rolle von Frauen in der Nationenbildung und gehe dabei ein auf die, was ihr nicht lesen könnt, weil es auf der Kippe ist, Theorien von Mira Jouvalidis, die zu Nation und Gender geschrieben hat, aber da insbesondere anguckt, wie Frauen, welche Rolle Frauen in der Nationenbildung haben. Und das Wesentliche ist, dass die Frauen dazu da sind, die Nation zu reproduzieren. Also ich gehe jetzt immer von diesem Konstrukt auf. Ich sage nicht, dass es Frauen gibt, sondern dass es ein gesellschaftliches Konstrukt Frauen gibt. Und die sollen die Nation reproduzieren, und zwar sowohl biologisch wie kulturell. Das heißt, sie soll die richtigen Kinder kriegen. Das ist die biologische Reproduktion, und die richtigen Kinder sind, haben die richtigen Väter. Das heißt, nicht einfach irgendwelche Kinder kriegen, sondern die Väter müssen für die Nation die richtigen sein, damit die Nation reproduziert wird und die Tradition ausführen und damit die Nation kulturell reproduzieren. Sie, außerdem dient die Frau in ganz vielen Nationen als das Symbol der Nation, das, weil es das Symbol ist, auch kontrolliert und diszipliniert werden muss, weil es weil das ist ja das Symbol, das muss reinbleiben. Also müssen wir auch dafür sorgen, dass es nicht angegriffen wird und dass es nichts Falsches macht. Es muss kontrolliert und diszipliniert werden. Und dazu gibt es eben zum Beispiel Regelungen des Aufenthalts, also dürfen sie aus dem Haus oder nicht, welche Kleidung getragen, wie heiraten organisiert sind. Was wir heiraten sollen, zum Beispiel eben sicherstellen, dass die richtigen Kinder gekriegt werden. Das heißt, die deutsche Frau soll nicht irgendwie so ein mit dahergelaufenen Muslim oder sowas heiraten, sondern einen ordentlichen deutschen Mann, damit das die Nation reproduziert. Also wir haben ja diese ganze Mittelklasse, Frauen sollen mehr Kinder kriegen, Diskussion gerade. Also bestimmte Kinder, die diese Nation will und bestimmte Kinder, die diese Nation nicht haben will. Unter Kleidung könnte man das Kopftuch, passt da sicher auch dazu in so einer Diskussion. Also das ist eine bestimmte wie Frau kontrolliert werden soll. Und hier in unseren Breiten ist es zum Beispiel die Brustbedeckung. Also wir dürfen nicht rauslaufen ohne, weil das angeblich die Männer irgendwie nicht ertragen können und dass dann irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben davon, wie Frau sich zu kleiden hat, wo Frau sein darf und wo Frau nicht sein darf, mit wem sie eine sexuelle Beziehung eingehen soll und mit wem nicht, damit sie als Symbol der Nation und zur Reproduktion der Nation dienen kann. Und die Frauen sind auch darüber, Kämpfe zwischen Männern verschiedener Nationen laufen über Frauen aus. Also ganz krass ist es dann, wenn es in Kriegssituationen über Vergewaltigung läuft, aber es läuft halt auch sonst über das Ansehen von Frauen. Das heißt, das ist ganz viel von Regulierung von Frauen ist dafür da, um die Nation zu halten. Das heißt, wenn wir jetzt Vorgaben machen über die Frau, die andere Frau, dann hat das auch was mit Nationenbildung zu tun. Wie ist unsere Frau, wie sind die anderen Frauen? Könnt ihr mir da einigermaßen folgen?
Also da finde ich als Anmerkung jetzt vielleicht noch sinnvoll, dass ja auch teilweise quasi Kriege legitimiert werden, da wir ja viele Homo-Ehe und die Rechte von Frauen kämpfen, die es in den Ländern, die in den Kriege ziehen, nicht gäbe, auch bei uns gab.
Das ist die nächste Folie, das ist die Rechtfertigung von rassistischer Ausgrenzung, die darüber laufen kann. Und zwar die Verteidigung von Frauenrechten und zunehmend auch von der Rechten von Schwulen. Ich habe hier bewusst die Schwulen stehen und nicht Schwule und Lesben oder gar Queer oder sowas, weil in den Diskussionen geht es im Wesentlichen immer um schwule Männer. Schwule, weiße, mittelklasse Männer und noch so ein paar viele mehr. Also es geht, manchmal wird zwar schwul-lesbisch gesagt, aber lesbisch ist in der Regel wenig drin und queer und trans und inter und sonst was noch viel weniger. Deswegen, also das ist eine bewusste Setzung, dass ich schwul schreibe. Die Verteidigung von Frauenrechten und den Rechten von Schwulen ist so ein Rechtfertigung für Ausgrenzung. Und zwar ist es da so, das Bild, das kommt aus dem Kolonialismus. Ein Ausspruch von Gayatri Spivak, postkoloniale Theoretikerin, die Aufgabe ist, die braune Frau vor dem braunen Mann retten. Damit konnte der britische Imperialismus die Welt rum auch legitimiert werden. Man muss die indischen Frauen retten von den indischen Männern, weil die unterdrücken sie und deswegen dürfen wir das ganze Land kolonialisieren und ausbeuten etc. Das ist so eine koloniale Logik, die wir auch jetzt haben. Eben die anderen, die Muslimin retten vor den Muslim. Und dabei, was wir dabei haben, damit dieses funktioniert, dass wir so die anderen, unsere eigene Ausbeutung legitimieren können, Ausgrenzung ist, müssen wir die anderen konstruieren als sexistisch und homophob, damit wir eben sagen können, die, da müssen wir die Frauen und die Schwulen retten. Und das eigene können wir im Gegenzug konstruieren als gleichberechtigt. Indem wir sagen, die Muslime sind sexistisch und homophob, kreieren wir auf der anderen Seite die Deutschen als nicht sexistisch und nicht homophob. Da müssen wir gar nicht unsere eigene Homophobie und Sexismus bearbeiten, sondern indem wir das auf die anderen projizieren, reinigen wir uns selber dabei. Was nicht darum geht, um zu sagen, ob die anderen nicht vielleicht tatsächlich auch sexistisch und homophob sind, aber es geht darum, was hat das erstmal für eine Funktion, diese Konstruktion so zu machen. Das Ding ist, was hier passiert, ist eine Instrumentalisierung ohne wirkliches Eintreten für Rechte von Frauen und nicht heteronormativ Lebenden. Weil man kann eine Gleichzeitigkeit sehen, wie ich das am Anfang gemacht habe mit dem Muslimtest, wo die Muslime die deutsche Staatsbürgerschaft nicht kriegen sollen, weil sie homophob sind und gleichzeitig Schawan mit dem Vorwurf Lesbe rausgeschmissen wird. Das ist eine Gleichzeitigkeit. Wenn es die Gleichzeitigkeit nicht gäbe, dann könnte man ja tatsächlich annehmen, es geht gegen Homophobie. Aber es geht eigentlich nicht gegen Homophobie oder nicht eigentlich gegen Frauenunterdrückung, sondern es geht um die rassistische Ausgrenzung von Leuten. Also, und deswegen Instrumentalisierung, das kann man auch sehen schon im Kolonialismus. Die Namen sind ja alle entfallen, aber einer, der in Indien ganz stark für Frauenrechte gekämpft hat und deswegen das Land mitkolonialisiert hat, hat gleichzeitig in England dagegen gekämpft, dass Frauen das Wahlrecht kriegen sollen. Also es ist immer so eine Gleichzeitigkeit von, was man für das eigene und für das andere will. Genau, das Beispiel hatte ich ja schon gesagt, Muslimtest und Schawan. Das Problematische hier ist, dass es instrumentalisiert wird, um rassistisch auszugrenzen. Es geht mir nicht darum zu behaupten an der Stelle, dass die anderen nicht sexistisch oder nicht homophob wären, sondern es geht mir um die Instrumentalisierung an der Stelle. Soweit erstmal. Ich rase gerade etwas stärker, damit ich mehr Punkte noch ansprechen kann, bevor wir weiter diskutieren. Dann komme ich zum anderen Sprichwort, das Marco gerade genannt hat, zu Stichwort Homonationalismus nach Jasper Poor, was ihr wieder nicht lesen könnt, US-amerikanische Theoretikerin. Wie vielen ist der Begriff Homonationalismus ein Begriff? Wenige. Okay. Es geht, also auch da ist es wieder so, ich bin nur so ansatzweise eingelesen. Also wenn Leute, ich habe Jasper Poor nicht im Original gelesen, ich habe es mir selber angeeignet. Also wenn Leute was mehr wissen, dann korrigiert mich. Also soweit ich es verstanden habe, geht es so um einen homonormativen Nationalismus. Also nicht den heteronormativen, sondern einen homonormativen Nationalismus, der nationale Diskurse unterstützt, die es schon auch gibt, die Hegemonie dabei stabilisiert und Ausgrenzung mit unterstützt. Und was dabei gemacht wird, und ich bringe dann gleich nochmal Beispiele, damit es klarer wird. LGBT, was immer noch alles dazugehören kann, also alles, was nicht heteronormativ ist, als Teil der Nation zu verstehen, indem andere ausgegrenzt werden. Und indem hegemoniale Praktiken übernommen werden. Jetzt mal überlegen. Da ein Beispiel dafür, letztes Jahr beim CSD in Berlin sollte Judith Butler den Preis für Zivilcourage bekommen. Habt ihr das mitbekommen, dass sie den auch abgelehnt hat? Und da ging es im Wesentlichen um Homonationalismus. Und zwar war der Vorwurf, dass hier zwar für Schwule und Lesbenrechte eingetreten wird auf dem CSD, dass aber gleichzeitig Rassismus zumindest nicht widersprochen wird. Also dass es keine Solidarisierung mit anderen Marginalisierten gibt, sondern dass insbesondere antimuslimischer Rassismus auch unterstützt wird und damit so versucht wird, im Mainstream anzukommen. Mal gucken. Anderes wäre. Hier aus der Siegessäule in Berlin. Da gab es so eine Titelstory. Siegessäule ist ein schwul-lesbisches Magazin. Und da gab es vor 2 Jahren oder was, eine Titelstory darüber, über die Gefährlichkeit im Schöneberger Kiez, weil da so viele Muslime rumlaufen. Also auch wieder die Motiv des gewalttätigen Muslimen aufgegriffen und die schwul-lesbische Community, die dann im Umkehrschluss natürlich rein weiß ist und nicht muslimisch, die dafür geschützt werden muss. Also das sind so Allianzen mit rassistischen Ausgrenzungspakten.
Naja, da gibt es auch ein Beispiel, da gibt es die Szene in Paradies, das ist eine wunderbare Veranstaltung, einmal die Woche, so ein lesbischer Treffpunkt. Da war zum Beispiel so eine große Party für den Eurovision Song Contest vor der Deutschlandflagge, quasi so das rosa-rote musikalische Bier für Deutschland. So. So, es gibt auch Allianzen beim CSD in Stuttgart, Kooperation mit der Bundeswehr, gemeinsam. Achso, kein Schock. Was ist diesen Homonationalismus werden, gibt es viele Beispiele.
Ja. Ein anderes auch noch aus Berlin. Vom LSVD Berlin gibt es die Organisation Meyers, Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule. Was fällt euch bei der Formulierung auf?
Naja, also das Migranten leben, Lesben und Schwule, also Migranten steht erstmal, würde man vielleicht Peter und sexuellen Lesen, weil es eben auch ein Beziehung ist. Und danach stehen Lesben und Schwule, als ob man es nicht zusammendenken könnte. Also es wird unklar, ob man jetzt, wen man damit meint, gar nicht.
Also ich glaube tatsächlich versteht sich meist schon auch für schwul-lesbische Migranten, aber in dem Titel ist diese Dichotomie. Wir hier in dieser Gesellschaft können schwul-lesbisch sein, die Migrantinnen sind es nicht. Die sind heterosexuell und homophob. Meins macht eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die auch um die Homophobie der Migrantinnen geht. Das heißt, da brauche ich mich nicht hinwenden, weil ich da nicht zugehöre. Das ist so Homonationalismus, wo es. Aber also das sind Ausdrücke von Homonationalismus. Bei Homonationalismus geht es aber mehr, geht es darum, eben tatsächlich die Nation zu unterstützen, den Krieg gegen den Terror zu unterstützen und so weiter. Also das sind nur Auswirkungen. Aber das, ja. Das habe ich, glaube ich, vorher zu wenig betont. Das liegt auch schon so stark. Also Homonationalismus ist mehr als einfach nur da auszugrenzen, sondern es geht tatsächlich darum, den Nationalismus zu fördern und Teil dieser Nation zu sein und damit auch die ausgrenzenden Praxen zu nehmen. Reinzukommen und andere auszugrenzen. Habe ich das irgendwie geschafft, halbwegs klar zu machen? Ich habe gerade das Gefühl, etwas wirr zu sein. Gut, dann, soweit wäre erstmal meine theoretische Einlassung, was zur Herausforderung. Das habe ich zumindest manchmal ein bisschen angesprochen, aber ich habe es noch nicht, glaube ich, ausreichend betont. Die Herausforderung, die ich sehe, oder was ich bis jetzt gesagt habe, ist, wie Frauenrechte, Kampf gegen Homophobie instrumentalisiert wird für rassistische Praxen. Das ist das, worauf ich besonders den Fokus gelegt habe. Die Herausforderung ist aber, die Verflechtung so anzugucken, dass wir nicht ein Machtfeld gegen ein anderes ausspielen, die Zusammenhänge erkennen und keines ignorieren. Also nicht zu sagen, indem ich sage, das wird genutzt für rassistische Ausgrenzung, zu sagen, es gibt keinen Sexismus, keine Homophobie. Also darum geht es nicht zu sagen, Rassismus ist wichtiger als das andere, sondern zu sehen, wann wird was für was instrumentalisiert und wann geht es wirklich gegen die Machtverhältnisse. Und es geht darum, mit Ambivalenzen umzugehen. Also zu sagen, okay, hier, wenn wir die Muslime grundsätzlich als homophob und sexistisch konstruieren, ist das ein rassistischer Diskurs, der dafür sorgen soll, dass sie rauskommen aus diesem Land. und gleichzeitig aber damit leben, dass natürlich unter denen, die als Muslime konstruiert sind, ganz viele homophob und sexistisch sind, wie auch in unserer, in der Mehrheitsgesellschaft ganz viele sexistisch und homophob. Also wie kann ich gegen Rassismus kämpfen und trotzdem auch die vor Rassismus schützen, die sexistisch und homophob sind? Also das ist so eine Frage, mit welchen Mitteln kämpfe ich auch gegen was? Es gibt so die Diskussion um Reggae, homophoben Reggae, wo Volker Beck, der Bundestagspolitiker, gerne gegen angeht mit Visa-Verweigerung. Also eine rassistische Ausschluss benutzt, um versucht will, Musiker davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen, weil sie homophob sind, indem man das rassistische Mittel der Visa-Verweigerung nimmt. Und das ist für mich kein legitimes Mittel, einen Rassismus zu nutzen, um gegen Homophobie anzugehen. Also, weil damit rechtfertige ich die rassistische Ausgrenzungspraxis. Ich muss gegen beides angehen können. Ich muss gegen Rassismus und gegen heteronormative Ausgrenzung gleichzeitig arbeiten. Und das kann durchaus mit vielen Ambivalenzen und Widersprüchen eingehen, weil ich dann auf einmal für Leute auch für deren Rechte eintreten muss, obwohl die andere Rechte in Abrede stellen. Also auch der sexistische Muslim muss ein Recht haben, in Deutschland zu leben. Also nicht nur, weil er Muslim ist, rausschmeißen und die anderen Sexisten dann mal drinnen lassen. Also da muss anders mit umgegangen werden, gegen den Sexismus. Nicht durch rassistische Ausgrenzungspraxen. Oder mit der... Und dazu noch ein Versuch eines Schaubildes, um so die Ambivalenz und Komplexitäten darzustellen, ist, ja, einfach mal aus. Wenn wir jetzt antimuslimischen Rassismus auf der einen Seite nehmen und Heteronormativität auf der anderen und die Muslime so im Zentrum sehen, weil das ja ganz viel um die Muslime, also um das Konstrukt Muslime geht, dann erfährt sie in Deutschland antimuslimischen Rassismus von der Dominanzgesellschaft. Sie erfährt auch heteronormative Ausgrenzung, sowohl von der Dominanzgesellschaft wie von potenziell von ihrer ethnokulturellen Gemeinschaft als Frau. Der antimuslimische Rassismus geht auch gegen den als Muslim konstruierten, der wiederum potenziell die Muslime heteronormativ ausgrenzt, aber potenziell selber auch ausgegrenzt wird, weil der passt vielleicht auch nicht in die Genderbilder, die ihm zugedacht sind. Heteronormative Ausgrenzung trifft durchaus auch die Frau der Dominanzgesellschaft, die wiederum antimuslimisch rassistisch sein kann. Und vielleicht ist sie aber auch selber Muslime oder sowas und wird antimuslimisch ausgegrenzt. Also das ist so die Ausgrenzungen laufen in viele Richtungen und es ist nicht eindeutig einfach nur gute und schlechte, gute und böse. Und das Wichtige ist diese Verflechtung und zu sehen, weil darin liegt das Potenzial, eben das gegeneinander auszuspielen, indem man die Welt einfach vereinfacht und sagt, die sind aber alle sexistisch, also dürfen wir sie ausgrenzen. Und damit wird Rassismus legitimiert. Oder es gab mal vor ein paar Jahren einen offenen Brief gegen Metzler Kelleck von Wissenschaftlern, die gesagt haben, die unterstützt Rassismus und in diesem offenen Brief gegen den Rassismus wurde der Sexismus etwas runtergespült oder zu wenig Beachtung. Und das kann es eben auch nicht sein. Die Herausforderung ist es, gegen beides gleichzeitig und dann noch mit der eigenen Verstrickung, die darin ist, zu arbeiten. Also mein Grund, außer als Heteronormativität und Rassismus, ist, dass es extrem verflochten ist und wir unsere eigenen Bilder da sehr stark mit angucken müssen und versuchen müssen, also es ist so leicht, ich merke es bei mir immer wieder, dass man, also ich stärker auf Rassismus achte und die rassistischen Ausgrenzungen aufzeige und dann potenziell den Sexismus kleinrede oder sage, okay, da müssen wir uns jetzt gerade nicht drum kümmern, weil gerade ist der Rassismus wichtiger und das kann es halt nicht sein, man muss gegen die verschiedenen Machtverhältnisse gleichzeitig kämpfen. Was ich zum Abschluss machen will, weil mir ist die Abschluss 10 Uhr genannt wurde, und das in 2 Minuten oder einer oder vor 2 Minuten oder so ähnlich, will ich euch einfach nochmal, weil ich habe mehrfach betont, es geht mir darum, dass wir, die wir hier sind, alle mit uns selber uns beschäftigen. Und ich will euch einfach eine Positionierungsübung, die machen wir jetzt nicht als Positionierungsübung, aber ich bin ja auch Trainerin. Etwas, was ich in so einem Workshop mal gemacht habe, auch nochmal mitgeben. Das sind einfach Thesen, die sind gleich sehr klein, weil die passen eigentlich nicht auf eine Folie. Die werde ich vorlesen und Normalerweise mache ich das dann im Raum, wo man sich dann hinstellen soll auf der Skala, wie sehr stimme ich zu und wie sehr stimme ich nicht zu. Und das machen wir aber jetzt nicht so richtig im Raum, sondern dass ihr das einfach für euch selber immer überlegt, wie sehr stimmt ihr eigentlich überein mit dieser These oder nicht. Und die Frage ist dann, das soll euch so ein bisschen dahin führen, was habt ihr eigentlich für rassistische, sexistische, was immer Bilder auch im eigenen Kopf, um dann mit dem besser umgehen zu können. Darum geht's. Also das einfach so als Abschluss. Und unkommentiert, ich lese die langsam nacheinander vor und ihr macht euch jeweils dann so einen Gedanken, wie sehr stimmt ihr zu? Die erste These wäre, das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Das Kopftuch ist ein Zeichen für islamischen Fundamentalismus. Frauen mit Kopftuch irritieren mich. Von Frauen mit Kopftuch glaube ich, dass sie homophob sind. Dass Frauen die Brust bedecken müssten, ist ein Zeichen der Unterdrückung. Frauen mit bedeckter Brust irritieren mich. Von Frauen mit bedeckter Brust glaube ich, dass sie homophob sind. Der Islam ist sexistisch und homophob. Das Christentum ist sexistisch und homophob. Die deutsche Gesellschaft ist sexistisch und homophob. Man muss auch sagen können, dass Muslime sexistisch und homophob sind. In muslimischen Ländern werden Schwule verfolgt. Wir müssen uns für deren Rechte einsetzen. Die sind noch nicht so weit, sich für ihre Rechte einzusetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau mit Kopftuch lesbisch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gläubiger Muslim schwul ist. In Deutschland haben wir die Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuellen erreicht. Nicht wir hier im Raum sind das Problem, sondern die anderen. Und das als Denkanregung für euch. Vielen Dank.